Das ist, also meine wasserdichte Tonne, die hatte Eddie damals in einer Fabrik geholt, wo die Gurken drin gelagert haben, also grüne Gurken. Und die haben halt hier so einen riesen Sprengring, wo das alles wasserdicht verpackt ist. Wir haben hier an der Seite, siehst du noch, unseren Aufkleber. Wir hatten also so mit Siebdruck Aufkleber gemacht, Sibir 89 in kyrillischen Buchstaben mit den Elch. Die haben wir immer verteilt, um der ganzen Reise so einen offiziellen Anstrich zu geben.
Transitnik. Unerkannt durch Freundesland. Illegale Reisen durch die Weiten der Sowjetunion. Ein Feature von Frank Möller.
Unangenehme Fragen aufkommen, haben wir immer gesagt, wir sind eine sportliche Expedition, wir wollen den Fluss runterfahren, weil es gab keine Ausrede mehr. Früher haben wir mal die Ausrede gehabt, wir wollen zum Studentensommer und dann in die Berge und sowas, wenn man nach Bergausrüstung gefragt hatte, aber mit dem Boot nach Sibirien fahren, irgendwo im Zug, da dachten wir, wenn wir keine richtige Ausrede haben, dann müssen wir in die Offensive gehen und haben uns als Expedition ausgegeben und das hat man uns eigentlich auch abgenommen. Auf der Reise wurden wir nicht einmal danach gefragt.
Jan Oelker, geboren 1960 in Dresden, aufgewachsen in Cottbus, lebt heute in Radebeul. Diplom-Ingenieur und seit 1991 freiberuflicher Fotojournalist und Autor. Begleitet seit zwei Jahrzehnten die Entwicklung der Windenergienutzung in allen Ländern der Erde. Mitherausgeber des Buches Transit – Illegal durch die Weiten der Sowjetunion. War als Transitnik in Usbekistan, am Baikalsee, im Kaukasus und in Sibirien unterwegs.
1988 war ich im Kaukasus und Uwe Wirtwein, der war auch im Kaukasus 88 an der Uspa. Und der Edgar Winkler, mit dem war Uwe vorher mal im Altai zusammen gewesen. Und wir hatten also alle die Gebirge dann gesehen. Und da haben wir gesagt, wir müssen mal was anderes machen. Und da kam Edgar, glaube ich, mit der Idee, einen Fluss runterzufahren mit bisschen Wildwasser. Das wäre nicht schlecht. Und haben wir das bisschen gesponnen. Und dann kamen wir auf diesen Katamaran, haben uns den Fluss ausgesucht und dann ging das los.
Reisen in die Sowjetunion, ins sozialistische Bruderland, waren in der Regel nur auf festgelegten Routen, mit klaren Zeitvorgaben und in der Zwangsgemeinschaft von Reisegruppen möglich.
Ein Schlupfloch für all diejenigen, die das Reisefieber gepackt hatte, öffnete sich paradoxerweise in dem Augenblick, als die Panzer der Warschauer Paktstaaten im Jahr 1968 die kommunistische Reformbewegung in der CSSR blutig erstickten und damit die ohnehin erstarrten politischen Verhältnisse in der kommunistischen Hemisphäre weiter zementierten.
Die DDR-Regierung, die die militärische Intervention ausdrücklich gefordert hatte, mochte ihre Bürger anschließend nicht mehr über die Tschechoslowakei ins europäische sozialistische Ausland reisen lassen. Per Gesetz wurde daher die Möglichkeit geschaffen, ein Transitvisum für die Durchreise durch die Sowjetunion zu beantragen, um via Polen an die Urlaubsziele in Ungarn, Rumänien und Bulgarien zu gelangen. Die Behörden hatten das Visum auf 3 Tage befristet.
Das 3-Tage-Visum schuf unverhoffte Möglichkeiten. Denn einmal drin im Freundesland hielten sich viele nicht länger an die zeitlichen Vorgaben. Und so führten Reisen schließlich von Leipzig bis ins Pamir, von Suhl auf die Gipfel über 7000 Meter hohe Berge oder von Weimar auf die verbotene Vulkanhalbinsel Kamtschatka am östlichen Ende des sowjetischen Imperiums.
Mit dem befristeten Transitvisum beginnt die Geschichte gezielter Regelverletzungen, eines fantasievollen Katz-und-Maus-Spiels mit den Behörden der Sowjetunion. Hier beginnt die Geschichte einer Reisebewegung, die bis vor kurzem weitgehend unbekannt war und die gerade erst von ihren individualistischen Protagonisten als gesellschaftliches Phänomen der DDR entdeckt wird. Hier beginnt die Geschichte der Reisenden, die ihrem Aufbruch selbst den Namen UDF gaben. Unerkannt durch Freundesland.
Erste Etappe: Über das Verlangen in die Ferne zu schweifen. Von Sehnsuchtsorten und kühnen Plänen.
Eine Reisesehnsucht, die kam für mich schon als Kind. Also ich habe mich immer für ferne Länder und sowas interessiert. Die Reisen von Kolumbus und Magellan als Bücher gelesen. Und als ich in der 5. Klasse war und das mit Geografieunterricht losging, da hatte meine Oma immer Postkarten geschickt aus aller Welt und sowas. Und als sich dann mir die Möglichkeit eröffnete, mit dem Transitvisum zu fahren, also als ich das gehört habe von einem Freund aus meiner Seminargruppe, war ich sofort Feuer und Flamme, weil als Land, es war ein Sechstel der Landmasse der Erde und ein gigantisches Ausmaß über 11 Zeitzonen, von der Arktis bis zu den Subtropen waren alle Klima- und Vegetationszonen vertreten. Und wir hatten dort also auf unseren Reisen die erste Begegnung mit islamischer Kultur in Mittelasien. Ja, und dann in Sibirien. Das ist letztlich, wenn man im Wald ist, ist es eigentlich egal, ob das Land Kanada oder Sibirien heißt. Das ist eine ähnliche Vegetation.
Also dadurch, dass man in der DDR nicht reisen konnte, war das ein Riesenthema. Also das hat uns alle immer sehr beschäftigt und bewegt. Und wir haben uns natürlich viel so auch mit Sehnsuchtsorten und mit Projektionen beschäftigt. Und was habe ich mir damals vorgestellt unter Amerika?
Cornelia Klaus, geboren 1962 in Dresden, aufgewachsen in Berlin, lebt am Prenzlauer Berg. Autorin, Dramaturgin, Filmemacherin, Kuratorin. Dreht 2006 den Dokumentarfilm Unerkannt durch Freundesland. Der Film wird zum Katalysator für die Selbstentdeckung der UDF-Reisenden der DDR als Reisebewegung. Dem Film folgt 2010 eine gleichnamige Wanderausstellung und 2011 ein gemeinsam mit Frank Böttcher herausgegebenes Buch, Unerkannt durch Freundesland. Illegale Reisen durch das Sowjetreich.
Also es gab die, die bewusst alleine gereist sind, weil wenn man alleine gereist ist, dann ist man natürlich viel enger mit dem Land zusammengetroffen. Es gab die, die bewusst als Gruppe gereist sind, weil sie sich gesagt haben, okay, da haben wir so ein bisschen so einen Schutz und als Gruppe fallen wir auch nicht so auf in der Sowjetunion. Es gab diejenigen, die nach Mittelasien gefahren sind, weil exotischer ging es gar nicht mehr. Und es gab auch welche, die natürlich so mit dem politischen Hintergrund gereist sind und dort Verbündete gesucht haben, in Künstlerkreisen oder in Hippie-Kreisen auch oder in kirchlichen Kreisen.
Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, wo das Reisen stark in dem Jahresplan der Familie integriert war, dass es im Sommer immer mit dem Auto in unbekanntes Land gefahren wird. Und irgendwann sind die Eltern dann auf die Idee gekommen, eben in die SU zu fahren. Es ist natürlich so, Familienurlaub ist Familienurlaub. Es gab ganz klare Anweisungen und wir wussten auch nicht, wohin es ging. Wir durften auch keine Fragen stellen, wir wurden auch gar nicht gefragt. Und ich muss dazu sagen, sobald ich ein Auto gesehen habe, habe ich mindestens in jedes Auto gekotzt. Also ich bin nur mit Plastiktüten gefahren und wir sind von Hoyerswerda losgefahren und bis auf die Insel Krim fährt man ungefähr eine Woche. Das hieß also eine Woche reine Autofahrt, jeden Tag zwischen 6 bis 7 Stunden im Auto sitzen. Es ist heiß, es ist eigentlich langweilig, weil wenn man allein durch die Ukraine fährt, da sieht man nur Felder und für Kinder ist das irgendwann nicht mehr lustig. Es gab kein Radio oder keine Kassetten oder es gab nichts. Wir haben stundenlang aus dem Fenster geguckt.
Iduna Böning, geboren 1959, aufgewachsen in Hoyerswerda. Betreibt seit 1990 in Dresden-Neustadt die Galerie Raskolnikow für zeitgenössische Kunst. Anfang 2011 zeigt sie die von Cornelia Klaus kuratierte Ausstellung Unerkannt durch Freundesland. Zur Vernissage finden sich rund 200 ehemalige UDF-Reisende ein.
Und als ich dann sozusagen in meinen jungen Jahren meine eigenen Reisen unternommen habe, habe ich die erstmal nicht mit dem Auto gemacht. Wir sind immer in die SU geflogen, bis zu Odessa oder bis nach Sotschi, um dort dann mit den einheimischen Verkehrsmitteln so unauffällig wie möglich sich fortzubewegen. Ich bin insgesamt 4-mal auf diese Art und Weise während meines Studiums und nach meinem Studium unterwegs gewesen. Das bevorzugte Gebiet war bei mir der Kaukasus. Der Kaukasus mit den verschiedenen Regionen um den Elbrus herum, Svanetien, Afrasien, dann Armenien, Aserbaidschan. Und dann, Jahre später, sind wir dann nach Mittelasien. Und Ich bin immer in Gruppen gereist. Wir haben nicht nur reines Bergsteigen gemacht, sondern wir haben immer Bergtouren gemacht und sind aber dann auch immer in Orte gefahren, die uns von der Kulturhistorie sehr angesprochen haben, interessiert haben. Also wir haben dann auch immer noch Städte besucht hinterher und haben uns die angeschaut.
Also es gab bei mir in meinem Leben also zwei Hintergründe. Einmal, dass meine väterlichen Vorfahren Deutschbalten waren, die auch in Petersburg gelebt hatten und in Estland, was damals ja alles zum Russischen Reich gehörte. Mein Großvater hat noch Lenin vom Balkon des Smolnys reden hören. Das heißt, er hat ihn persönlich erlebt und das auch in seinen Memoiren geschildert. Allerdings nur in einem Nebensatz, ein gewisser Lenin und so weiter und so weiter. Das Zweite war, dass ich in dem Dorf, in dem ich meine Kindheit verlebte, in Schönburg bei Naumburg an der Saale, engen Kontakt hatte mit sowjetischen Soldaten, die in den Wäldern unseres Dorfes ihre Sommerlager abhielten.
Eckehard Maas, der Mann mit der Gitarre und dem Harmonium, Jahrgang 1951, lebt in Berlin-Prenzlauer Berg. In den 80er Jahren zählt seine Künstlerwohnung in der Schönfließer Straße zu den wichtigsten Treffpunkten der ostdeutschen Dichter- und Malerszene. Wird im Zusammenhang mit der Ausbürgerung Wolf Biermanns von der Humboldt-Universität relegiert. Nach der Wende Mitarbeit in der Heinrich-Böll-Stiftung. Gründet 1996 die Deutsch-Kaukasische Gesellschaft und setzt sich mit Nachdruck für tschetschenische Flüchtlinge ein.
Und als ich dann, ich glaube, das war 1970 oder 69-70, zufällig Wolf Biermann erlebte, der das Lied von Bulat Okudžava, Ach, die erste Liebe, übersetzt hatte und von ihm hörte, dass es Dissidentensänger gibt in Moskau wie Vysotsky und wie Okudžava, da begriff ich, das sind meine Leute, die muss ich suchen, weil Biermann konnte ja kein Russisch, ich konnte Russisch. Und das hat in mir also den Wunsch gelegt, dort auch hinzureisen. Und nachdem ich dann ein paar Mal gereist bin, also immer über Moskau, wo meine ganzen Freunde wohnten, nach Tbilisi, dann hatte ich genügend Kontakte, um mich auch in weitere entlegenere Gebiete einladen zu lassen, wie zum Beispiel nach Jakutsk, nach Jakutien. Und es war natürlich für mich auch spannend, einmal ein Viertel der Erde abzufahren mit einer Eisenbahn, um zu spüren, wie rund ist die Erde, wie groß ist sie eigentlich, ne? Also in einer Woche fährt man also diese 10.000 Kilometer ab und dann weiß man, wenn man einen ganzen Monat in dieser Eisenbahn fahren würde, dann würde man die ganze Erde umrundet haben. Und dahinter steckte dann auch die Neugier, wie das Land dort aussieht, ob es genauso aussieht wie hier oder ganz anders. Ne?
Trifft uns Gram oder Glück, am entferntesten Ort, kehren wir dann nach Hause zurück, unser Stern ist voll, er ist hier, weder dort, unser Stern ist fort, weder hier oder dort, da 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 da.
Zweite Etappe: Über die Kunst der Improvisation, über das Kartenstudium und die verbindende Kraft der Künste.
Ja, in dem Fass habe ich noch ein paar Utensilien aus der damaligen Zeit. Also erstmal, meine Freundin Tina hat mir hier ein Sitzgurtzeug, also aus Trabant, Sicherheitsgurten genäht. Einmal war ich offiziell in der Sowjetunion, das war das 18. Jahrjahr mit der Schule. Und da habe ich mir diese Russenbeere gekauft, also ein riesengroßer Rucksack, groß und rund und unförmig. Aber der war so groß, dass diese Plastetonne dort rein passte. Da hatte ich gleich ein Gestell, brauchte ich mir nicht extra ein Gestell bauen. Wir waren ja zu dritt, wir hatten jeder etwa 40 Kilo Gepäck auf dem Rücken. Wir hatten dann draußen dran noch unsere Schwimmkörper gehabt. Wir hatten ja so eine großen 6 Meter langen Zigarren gebaut aus Schlauchbootgummi, rund 40, 45 Zentimeter so im Durchmesser. Und eine Zigarre hat 10 Kilo gewogen. Und vorne hat man einen Gipsbecher eingeklebt und hinten gab es so einen zusammenfaltbaren Autowascheimer aus Gummi. Und die haben wir hinten eingeklebt als Abschluss. Ja, und dann ein paar Laschen ran, um dann ein Gestell obendrauf, ein Holzgestell. Man konnte das so verknebeln mit noch einem Holzstück, dann immer verdrehen und dann das Holzstück, wenn es richtig straff ist, festbinden. Das hatte eine sehr feste, aber elastische Verbindung. Wir hatten nicht einen Holzbruch auf unserer ganzen Wildwassertour da.
Wir haben an der Technischen Universität in Dresden studiert und ich habe dazu trainiert an der Uni, Sektion Bergsteigen. Also wir sind auch im Sächsischen Fels viel unterwegs gewesen und in der TU studierten auch russische Studenten. Und da gab es zum Beispiel einen, das war auch ein extrem guter Bergsteiger, der hat aus der Heimat Kartenmaterial mitgebracht. Und das wurde dann an der Uni vervielfältigt. Und dann wurden von diesem Kartenmaterial ausgehend wurden dann Zeichnungen angefertigt. Wir sind also alle eigentlich mit gezeichneten Karten gelaufen, wo sozusagen die Bergläufe und die Bergrücken gezeichnet waren. Aber konkrete Wegkarten gab es gar nicht. Das hatte der russische Freund eigentlich auch nicht. Und dort haben sozusagen die Jungs an der Uni in der Sektion Bergsteigen haben sich sozusagen richtig Reisebeschreibungen und Routen auch aufgeschrieben, sodass die also auch genau wussten, ach, wir müssen jetzt in das Tal und wir müssen dann so und so viele Kilometer laufen. Das waren nur so vage Beschreibungen und wir müssen dort queren. Wir wissen aber alle, dass sich in der Berglandschaft mehr oder weniger durch die Schmelzen und durch Schnee und durch Wettereinflüsse ja eben auch ändert. Und zum Glück in den Gruppen, in denen ich gelaufen bin, ich bin immer mit Leuten gelaufen, wo es Männer gab, die sich extrem gut orientieren konnten. Ich wäre dort verloren gewesen, 100%.
So richtige Vorstellung von dem Fluss hatten wir vorher nicht. Und wir haben den ausgesucht an einem Atlas, Maßstab 1 zu 9 Millionen. Da war das gesamte Gebiet, also Ostsibirien, Kamtschatka, Tschukotka. Wir haben uns also Flüsse ausgesucht, die unserer Meinung nach ein bisschen bewegter sind. Also wir wollten nicht so einen ewig langen, breiten Fluss fahren, sondern wir wollten schon gucken, dass wir mit so einem Katamaran ein bisschen leichtes Wildwasser haben. Also haben wir geguckt nach Gebirgen. Und unsere Wahl fiel dann letztlich auf den Aldan. Der entspringt im Stanowoi-Gebirge. Wir hatten dann in Berlin an der Nationalbibliothek, war das, glaube ich, da gab es amerikanische Fliegerkarten von 1961. Und die haben wir uns abkopiert auf Fotopapier. Und dann sieht das so aus hier. Das ist eine Karte, Maßstab 1 zu 1 Million. Also 1 Zentimeter sind immer noch 10 Kilometer in Wirklichkeit. Und hier konnte man wenigstens eine Grobstruktur im Gelände kennenlernen. Und das Perikardneu, was dann letztlich der Endpunkt unserer Reise war, war auch noch nicht eingezeichnet, das habe ich jetzt irgendwo in Wikipedia gelesen, dass das erst 1963 gegründet wurde als Ort. Der existierte noch nicht, als die Fliegerkarte in die Hände der Russen kam.
Wichtig war dann, dass man eine Technik sich ausdachte, wie man in einer fremden Stadt unterkommt. Man muss ja auch sozial überleben. Ich meine, ich war ja nicht so reich, dass ich mich in das Interest-Hotel einmieten konnte. Abgesehen davon, dass man dort auch meinen Pass verlangt hätte. Und ich kriegte irgendwann mit, die freiesten Menschen in der Sowjetunion sind die Künstler, die Maler. Und ein Teil von ihnen lebt in einem Haus der Künstler, Dom Chodorzhikow. Das gab es fast in jeder sowjetischen Stadt. Da kriegten also so 10, 12, manchmal mehr Künstler ihre Ateliers und dort lebten sie auch mehr oder weniger. Das heißt, ich konnte in einer fremden Stadt ins Taxi steigen und sagen, ich will zum Dom Chodorzhikow. Und dort ging ich dann frech durch die ganzen Ateliers. Und der Künstler, der mir gefiel und dessen Bilder mir gefielen, die konnte man ja auch gleich sehen, ne, den sprach ich dann an. Und was, du kommst aus Deutschland, aus Berlin? Und dann natürlich waren die happy. Ne, und dann hat man sofort über die Kunst reden können. Ich hatte immer die Lieder im Gepäck, die Lieder Okudžavas, die allen Leuten sofort mir einen Vertrauensvorschuss einbrachten. Und dann auch die Lieder Biermanns, die ich zum Teil angefangen hatte, schon ins Russische zu übersetzen. Also fantastisch. Und diese Künstler haben mich dann auch mal weitergeschickt.
На хвосту на не нужен, но чему немножко подбоешь, иди лет с ним, что хочешь.
Dritte Etappe. Über Aufbrüche, neue Erfahrungen, über den Weg und das Ziel.
Also bevor man das erste Mal in die Sowjetunion gereist ist, hatte man ja diese ganze Propaganda im Kopf, wo die Sowjetunion sich ja pompös und gewaltig darzustellen wusste. Also ich bin sehr geprägt von diesen Filmen von Eisenstein, ja, zum Beispiel, wo also große Bilder generiert wurden, also von der Metro, von den Städten, von dieser Technologiebesessenheit. Die Traktoren, die sozusagen über riesige Felder ziehen und lachende Bäuerinnen mit blendend weißen Zähnen. Und also wenn man sich vorstellt, wenn man mit diesen Bildern im Kopf in das Land einreiste, dann gab es natürlich eine Korrektur, weil das Land war natürlich nicht so, wie es im Kino aussieht und nicht so, wie es auf den Bannern geschrieben stand und auch nicht so, wie es bei Lenin erzählt oder beschrieben wurde. Aber es war auf eine andere Weise spannend und auf eine andere Weise natürlich interessant. Und es hatte, das beschreiben ja viele, also von einer unglaublichen Warmherzigkeit und Gastfreundschaft auf der einen Seite paranoid, von Verfolgungswahn getrieben, xenophobisch auf der anderen Seite. Also es, man muss auch immer dazu sagen, es war ja die Zeit des Kalten Krieges. Also jeder Fremde wurde auch wirklich beäugt. Der Fremde war da nicht das Normale, ne? Und je weiter die Leute gekommen sind in umso bizarrere, exotischere, verrücktere Gegenden sind die natürlich gekommen. Und Kulturkreise, die dann also mit Sozialismus gar nichts mehr zu tun hatten. Und die sich, glaube ich, auch jedem Westreisenden damals als sehr exotisch dargestellt hatten. Weil das natürlich sehr abgeschlossene, hermetische Territorien waren in sich. Und so eine Begegnung, also quasi so mit so Natives, ja, das ist schon, glaube ich, was sehr, sehr Spezielles.
Und dann stand ich plötzlich endlich auf dem Roten Platz. Und das erste Erlebnis war, von einer älteren Dame angesprochen wurde, was ich dort in dem Kasten hätte. Die Russen sind ja auch sehr neugierig. Ich hatte diesen Gitarrenkasten und sie wollte wissen, ob das ein Cello ist oder was ich da mache. Ich sage, nein, das ist eine Gitarre. Ach, eine Gitarre, wie interessant. Und was spielen Sie darauf? Da sage ich, na, zum Beispiel die Lieder von Bulat Okudschava. Bulat Okudschava, sagte sie, den lieben wir so sehr, aber wir Alten, wir haben überhaupt keine Chance, zu seinen Konzerten zu kommen, weil da sind die Karten immer gleich weg. Wollen Sie nicht hier zu unserem kleinen Arbeitskollegium kommen? Ich bin hier in diesem Всесоюзная книжная палата, das ist also ein Verlag, in dem sämtliche Bücher registriert wurden, die damals in der Sowjetunion erschienen, und uns ein paar Lieder vorsingen. Ich sage, natürlich, gerne. Dann schnappte ich meine Gitarre, begann gerade noch ein Platzregen. Und dann stand ich also völlig durchnässt vor vielleicht so 20 Mitarbeitern dieses Knischner Palata und sang ihnen alle Okudschava-Lieder vor, die ich damals schon kannte, 1978. Und die waren begeistert. Und wie sie mir also die Worte von den Lippen ablasen, wie sie innerlich mitsangen, machten mir deutlich, wie wichtig diese Lieder für diese Menschen sind.
Das ist mein Reisetagebuch. Hier steht Moskau-Tünder, 7.401 Kilometer für 53 Rubel 50. Also das waren 150 Mark der DDR. Von Moskau bis Tünder, das waren, ich weiß es gar nicht mehr genau, 5 oder 7 Tage. Jeden Tag ein wirklich ganz anderer Landschaftstyp, aber der immer so 1000 Kilometer Ausdehnung hatte bei der Fahrt. Und in den Städten ein Riesenraubbau, also kurze Schornsteine, immer tiefschwarze Qualmwolken, also Filter, das Wort kennt man vielleicht nicht im russischen, höchstens an der Zigarette. Na, in Tünder hatten wir uns dann einen Zug ausgeguckt. Dann sind wir auf den Bahnhof gekommen, der Zug fuhr gerade an und wir sind mit unseren riesen Tonnen, jeder 40 Kilo hier, noch gerade so konnten wir aufspringen, sind wir in die Nacht hineingefahren und früh um 6 auf einen verlassenen Bahnhof angekommen. Also es war eigentlich bloß ein Haltepunkt in der Taiga und da sind wir ausgestiegen als Einzige, der Zug fuhr ab und dann standen wir auf diesem Bahnsteig, wo auch niemand war und haben uns kurz am Licht orientiert. Über die Himmelsrichtung, wir sahen das Gebirge vor uns, 1000 Meter hoch. In der Richtung führte ein Weg, dann sind wir losgelaufen.
Ich bin keine Person, die nach Höhenmetern jagt. Mir ist das egal, ob das ein 5000er ist oder ob das 5500 oder ob das 6000 Meter sind. Es ist alles schwer. Auch ein 3000er kann dir schon völlig das Genick brechen und kannst irgendwie ja, die Kräfte verlieren, weil du eben halt Durchfall hast und weil irgendwas ist. Für mich war immer nicht das Ziel entscheidend, sondern der Weg dahin. Und bei aller Bereitschaft auch, dort sich durch diese mühsamen Landschaften zu schleppen, um dort eben auf diesen Gletscher zu kommen oder den Pass zu schaffen und auf diese Bergspitze zu kommen, war für mich eigentlich immer entscheidend, dass es in der Gruppe irgendwie harmonisch geht, dass wir alle hochkommen und alle wieder runterkommen und dass es irgendwie zusammengeht, weil allein schafft man das nicht. Ja? Lieber verzichten wir auf ein paar Höhenmeter, aber wir überstehen das alle.
Vierte Etappe. Von Abenteuern, der Kunst der Verstellung und von der Schönheit der Speisen.
Ja, wir haben dort also in anderthalb Tagen unser Boot aufgebaut, also auch die Schwimmkörper aufgepustet mit dem Mund, weil für eine Pumpe das Gewicht haben wir gespart. Dann haben wir das Boot auf den Fluss getragen und dann ging es ab. Erstmal ganz ruhig. Und dann kamen wir an die erste Stromschnelle, wo wir also gesehen haben, da vorne ist bewegtes Wasser, ausgestiegen, gucken gegangen, ja, ist machbar. Und dann rauf aufs Boot. Es hat so einen Spaß gemacht. Wir sind da mit einem Affenzahn durchgezogen. Aber wir haben mit jeder Stromschnelle mehr Vertrauen bekommen in unseren Katamaran. Die Stromschnellen in der Mitte genommen, wo es am schnellsten fließt. Also das war schon auch ein bisschen Adrenalinschübe geholt. Aber irgendwann kam mal so eine lange Rinne lang und dann war ein Baum quer drüber. Und das ging so schnell. Wir haben versucht, rauszukommen aus dieser Rinne. Es war zu schnell. Und dann, Eddie hat sich rechtzeitig abgeduckt und Uwe und ich, wir hingen dann an dem Baum und Eddie trieb dann flussab mit dem Boot. Wir haben uns dann ans Ufer gehangelt, als dann wir Eddie erreicht haben und festgestellt haben, dass wir nichts an Ausrüstung verloren haben. Und wir hatten jeder unser Paddel noch in der Hand. Ein paar kleine Abschürfung, dadurch, dass wir nur mitten in das Gas dort reingerauscht sind. Aber ansonsten konnten wir drüber lachen. Das war eigentlich so die einzighaarige Situation.
Wir haben in Asien zum Beispiel die Erfahrung gemacht und auch im Kaukasus, das muss ich auch sagen, in Svanetien. Das ist auch ein streng abgeschlossenes Gebiet ja gewesen. Und die sind sehr gläubig und sind sehr strikt auch in ihren Lebensregeln. Da haben wir uns im Vorfeld geeinigt innerhalb der Gruppe, dass wir uns sozusagen familiär verbinden. Das heißt, wir haben erklärt, das ist mein Mann und derjenige ist der Bruder meines Mannes. Wenn die ein bisschen pfiffig gewesen wären, hätten die dann natürlich gesehen, dass das gar nicht geht, weil wir waren alle in einem Alter. Ja? Aber damit haben zum Beispiel die Swanen, als wir da in einer sehr abgelegenen Gegend waren, haben die uns zum Beispiel dann auch eine Unterkunft gegeben. Weil wir wären als Gruppe, als lose Gruppe mit Frauen, die einfach so mitreisen, wären wir gar nicht untergekommen. Die hätten uns gar kein Quartier gegeben. Auch wenn wir in die Hütten eingeladen worden sind, in Asien zum Beispiel, haben wir das auch gemacht. Da haben wir auch ein bisschen geflunkert, um die nicht zu pikieren, ganz einfach. Ne?
Georgien, ein Wahnsinnsland. Ich kam ja dahin, nachdem meine Ehe hier zerbrochen war und so weiter. War gerade in einer sehr schwierigen Situation. Es ging mir gar nicht gut. Ich habe sehr getrauert, also um diese erste Frau. Ich habe die sehr geliebt. Und die Georgier, die haben nächtelang für mich gesungen. Und man war also bei deren Tischen so aufgehoben. Also ich hatte das Gefühl, ich habe dort ein Stückchen meiner Kindheit auch wiedergefunden. Denn in meinem Elternhaus gab es auch sehr schöne Tische. Und da wurde auch nicht nur gefressen, sondern auch gesungen und gesprochen und Reden gehalten. Und das hat mich an Georgien wahnsinnig fasziniert. Also diese schöne Art, den Tisch zu decken. Also auch dieses unheimliche Achten, also auf die Schönheit. Und wie diese Speisen dort also hier aufgetischt wurden. Also das ist alleine schon ein Kunstwerk, so ein Tisch. Also da guckte man sich den Tisch an, das war Wahnsinn. Und dann dazu noch diese schönen Menschen dazu, die wunderbar dann auch singen konnten. Also das ist ein unvergleichliches Erlebnis gewesen. Also Georgien wurde dann für mich zu einer Art zweiten Heimat und ich bin dann bis zum Ende der DDR jedes Jahr nach Georgien gereist. Immer über Moskau. Moskau war meine Zwischenstation. Da war ich dann 2-3 Tage bei meinen russischen Freunden und dann flog ich dann weiter nach Tbilisi.
Fünfte Etappe. Von unerwarteten Begegnungen mit Fremden und Geistesverwandten.
Am Abend des fünften Tages, da knackt's dann plötzlich im Unterholz und da kam Anton angeritten in Jakute. An dem war alles schief. Er kam auf seinem Rentier daher und er erschrak richtig, als er uns sah, weil er hat noch weniger jemand vermutet als wir. Dann half er uns, ein Feuer zu machen und wir haben einen Tee aufgesetzt und dann haben wir unsere Flasche Schnaps rausgeholt. Und als die alle war, hat er dann gefragt, ob wir noch mehr haben. Es war nun tatsächlich unsere letzte Flasche. Naja, dann ist er aber weggeritten und kam nach einer halben Stunde wieder mit einem Freund. Ja, die wollten partout nicht glauben, dass wir keine Flasche Schnaps mehr haben. Das war für die traurig, aber war vielleicht ganz gut so. Die hatten ein Gewehr dabei, haben sich natürlich erkundigt, warum, ob wir keine Angst vor Bären haben. Man braucht doch ein Gewehr. Und dann haben wir ein Wettschießen gemacht. Also die hätten mehr Angst haben müssen vor den Bären als wir. Haben wir daneben geschossen. Vielleicht lag das an der Flasche Schnaps. Wir haben ganz gut getroffen. Und dann sind die weitergezogen und haben gesagt, noch zwei Tagesmärsche, da kommt Werchina Aldan.
Als ich mit meinen Eltern gereist bin, aus dieser Zeit sind natürlich für mich die persönlich intensivsten Kontakte entstanden. Da habe ich zum Beispiel Adele Iashvili kennengelernt. Das war eine Wolgadeutsche, die in Suchumi gelebt hat, das ist im Kaukasus. Sie hat als Dolmetscherin gelebt und hat für Intourist gearbeitet. Mit ihrer gesamten Familie haben wir auch über die Zeit der Wende Freundschaft und Kontakt gehalten. Und sie ist dann durch den Bürgerkrieg, der im Kaukasus ausgebrochen ist, hat sie bei uns hier nach der Wende in Deutschland einen Asylantrag gestellt. Und wir haben sozusagen mit ihr diesen Asylantrag hier durchgebracht, damit sie hier mit ihrer Familie in Deutschland leben kann. Und die ist auch hier in Deutschland gestorben. Und die Biografie von dieser Frau ist so wahnsinnig spannend, dass ich über diese Freundschaft und über diesen Kontakt auch so historische Zusammenhänge kennengelernt habe. Denn diese Frau entstammt einer Familie. Ihr Vater war ein Österreicher, der als Sympathisant der russischen Revolution nach Moskau gegangen ist in den 1917 rum und hat dort Pauline kennengelernt, die eine Wolgadeutsche war. Die beiden haben geheiratet, haben eine großbürgerliche Familie gegründet mit drei Kindern. Die eine Tochter war die Adele. Die war Tänzerin am Bolschoi-Theater, die andere war Künstlerin, Malerin und der Sohn war Dichter. Diese Familie ist durch den Beschluss von Stalin, weil die deutsch waren, nach Sibirien verbannt worden, um dann dort aus dem Arbeitslager heraus nach Kasachstan verbannt worden sind. Also sozusagen wieder in ein anderes Gebiet verbannt worden. Warum das so war, weiß ich nicht. Und diese ganzen Vertreibungsgeschichten hat mir die Adele natürlich, weil die ja perfekt Deutsch sprechen konnte, hat die mir erzählt. Und ich habe erstmal diese Wirrnisse dieser großen Sowjetunion kennengelernt aus dieser persönlichen Tragödie. Und solche Geschichten haben mich schon sehr geprägt.
Einer der schönsten Besuche war der bei Chinggis Aitmatov. Und 87 habe ich ihn besucht bei dieser langen Reise. Da kam ich dann nach Bischkek und fragte jemanden auf der Straße, entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen, wo Ihr berühmtester Schriftsteller Chinggis Aitmatov wohnt? Und der Erste, der kratzte sich an der Wange und sagte, Chinggis Aitmatov? Och, der ist lange tot, den gibt es ja nicht mehr. Ne? Ich sage, weiß nichts, ne? Muss den anderen fragen. Und dann fragte ich den zweiten. Da sagte er, Chinggis Aitmatov, nee, der ist in Amerika, der ist hier nicht. Ne? Ja, weiß auch nichts. Ne? Habe ich geguckt, ob ich jemanden sehe, der so ein kleines bisschen moderater aussieht, also mit Jeans oder ein bisschen intellektuellen Aussehen hatte. Und habe dann einen jungen Künstler gefragt, wo Chinggis Aitmatov wohnt. Und der sagte, ach, der wohnt dort. Hier, dieses Haus, fünfgeschossige Haus, hat das neu gebaut. Die ganze vierte Etage, das ist alles, alles gehört ihm, ne? Und dann bin ich dahin gestiefelt und habe geklingelt und es passierte ein Wunder. Chinggis Aitmatov war da. Er zog mich gleich in die Wohnung rein, aus der DDR, aus Berlin. Ja, wie geht es euch? Ne? Erzählen Sie mir, wie Sie sich jetzt dort fühlen. Also er war hochgradig interessiert und die 80er Jahre, das war gerade die Zeit, wo fast alle meine Freunde, die ja noch nicht mehr an das sozialistische Ideal glaubten, die DDR, verlassen hatten oder gerade dabei waren, sie zu verlassen. Und diese Abschiede waren ja auch irgendwie bitter. Ne? Man wusste, die sieht man viele, viele Jahre nicht wieder. Ne? Und dann sagte ich ihm dieses Gedicht auch von Wolf Biermann auf Russisch. Ne? Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land? Die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Dreckverband. Und was wird mit unseren Freunden und was nur aus dir und mir? Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier. Und das stimmte natürlich auch für die Situation von Chinggis Aitmatow selber, ne? Der ja eines Teils noch verhaftet war in seinem Kirgisien, mit seinen Traditionen, mit seinen Freunden und gleichzeitig sowjetischer Botschafter in Luxemburg war und schon also in der westlichen Welt sich auch bewegte. Das hat ihn so fasziniert, dass er mich das bat, noch dreimal ihm aufzusagen.
Sechste Etappe. Über Begegnungen mit der Obrigkeit, über Drohungen, Ratlosigkeit und Nachsicht.
Na, die DDR wird ja immer gerne als so eine Diktatur beschrieben und sofort hat man dann eigentlich so ein Gefühl von perfekt arbeitenden Apparat. Aber so war es überhaupt nicht. Also das ging schon damit los, dass man dieses Transitvisum bei der einen Meldestelle in der einen Stadt bekam und jemand anders an der anderen Stelle, in der anderen Stadt an der Meldestelle es nicht bekam, weil man da angeblich gar nichts davon wusste. Die waren untereinander gar nicht so informiert und so vernetzt.
Beim ersten Mal ist man ein bisschen erschrocken, aber dann weiß man schon, wie diese Beamten ticken. Es ist so, dass sie zuerst einen immer heftig bedrohen. Also da werden einem Strafen angedroht, noch und nöcher. Also du kommst ja überhaupt nicht mehr nach Hause. Ne? Wir lochen die erstmal ein halbes Jahr ein und noch viel schlimmer. Ne? Und nachdem sie dann erstmal sich ordentlich dargestellt haben, was sie alles hier vermacht haben, dann beim zweiten Tag sind sie schon etwas, naja, etwas mäßiger. Und man weiß genau, beim dritten Treffen suchen sie nach einer Lösung. Denn sie haben keine Lust, jetzt lange Berichte zu schreiben über diesen Ausländer, der hier ist und so weiter und so weiter. Also eigentlich wollen sie einen nun loswerden. Und wenn man dann sich einen kleinen Trumpf aufhebt, den man aber nicht gleich sagt, den man erst ausspielt, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Ne? Ich hatte zum Beispiel, war ich einmal verhaftet auf der Reise von Jakutien nach Georgien. Nun ist das gar nicht erlaubt, also dass man mit einer Einladung nach Jakutien, überhaupt durfte man keine zwei Einladungen haben. Aber ich hatte diese Einladung noch im Petto und als dann in Almaty, also in Kasachstan, dann am dritten Tag diese Leute vom Innenministerium, dann merkte ich schon, jetzt wollen sie, dass ich irgendwas ihnen anbiete, wohin ich gehe. Dann habe ich gesagt, ich habe ja eigentlich noch eine Einladung nach Georgien. Da haben die sich so gefreut. Ach, dann reist du ja nach Georgien, wie wunderbar, nimm sofort das Flugzeug. Und dann haben sie die von den Wänden, also diese metallgetriebenen Stadtansichten, diesen Kitsch, den sie da hatten, die haben sie mir noch geschenkt und waren froh, dass sie mich nun los wurden.
Also meine Erfahrung in dem Fall ist, erstmal die Ruhe bewahren, freundlich bleiben und den größten Respekt der Behörde zu zeigen auch. Ja? Also wir sind Gast in dem Land und wir würden gern uns ziemlich problemlos gern in dem Land bewegen. Die Behörden selber hatten mit dem Problem noch keine, sind noch nicht konfrontiert worden. Und deshalb war das für die völliges Neuland. Und wenn dort eben so ein paar Bergsteiger rumstehen, die können gar kein böses Vorhaben oder die, das können keine Spione sein. Also die klassischen Feindbilder haben hier nicht gewirkt, sondern die haben einfach gesehen, das sind junge Leute, das sind Sportler. Und Sport war in der SU auch immer was ganz Großgeschriebenes, was man zu unterstützen hat. Das ist wichtig. Na, und wir konnten alle Russisch. Wir kannten ein paar Floskeln und ein paar Redegewandtheiten oder Sprichwörter, die einfach dann auch ziehen. Ne?
Siebte Etappe. Vom Heimkehren und dem Wert der Erfahrung für das Leben.
Also viele dieser Reisenden haben ja ihre Reisen erstaunlich gut dokumentiert. Also mit Fotoapparaten, mit Tagebuchaufzeichnungen, mit Diashows, die also hinterher dann gezeigt wurden, bis hin zu Super-8-Filmen. Ich muss das voller Bewunderung sagen, weil die Leute hatten ja eh schon riesiges Gepäck dabei, weil die sich ja als Selbstversorger zum Teil also ihre ganzen Lebensmittel mitnehmen mussten, wenn die noch eine Bergausrüstung dabei hatten, das alles noch, dann war es heiß. Und dann noch eine Super-8-Kamera mitzunehmen und die Filmrollen und vielleicht noch ein Fotoapparat, das war schon wirklich ein ehrgeiziges Unterfangen. Aber es war eben auch vielen wichtig, dass sie von dieser Reise dann hinterher erzählen konnten. Also die haben von diesen Reisen einfach das ganze Jahr über gezehrt und im Grunde nach der Reise war vor der Reise. Ne? Das waren wirklich dann die Höhepunkte im Leben und die wurden so weit ausgekostet, wie es nur irgendwie ging. Und da hat man versucht, dann natürlich auch im Freundeskreis die anderen gedanklich wenigstens mitzunehmen.
Ja, und dann kommen wir nach Hause und das war dann der totale Heimkehrer-Blues, weil die Grenze nach Ungarn war inzwischen offen. Hinz und Kunz aus dem Freundeskreis waren weg, also ganz viele. Also ich habe dann meine Freundin getroffen abends und die sagt, oh, weißt du was, der ist weggegangen, die ist weg, der Ungarn ist aufgegangen. Wir haben das alles nicht mitgekriegt. Irgendwie hatten wir das Gefühl, in die falsche Richtung gereist zu sein. Dann sind wir mal klettern gegangen ein paar Wochen später und Eddie, der war schon so komisch. Und dann, ja, der ist über GSA und Ungarn auch weg. Und Uwe und ich, wir saßen dann in Dresden. Wir kamen uns vor, völlig wie im falschen Film. Und dann haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Und das, ja, das war ein verrücktes Jahr, 89.
Alle, die hier aufkreuzen in der DDR, André Bitter oder Cengiz Aitmatov oder irgendjemand, die habe ich alle hier auch mit eingeladen, die mich bei meinen Reisen beherbergt hatten und wo es doch zu engeren Freundschaften dann gekommen war. Das waren Künstler aus Georgien besonders. Ich erinnere mich, dass ich glaube 86 hier eine ganze Truppe war von 5 Künstlern. Die haben dann bei mir den ganzen Sommer über gelebt, 6 Wochen lang, haben mir gemalt. Die haben mir draußen im Hof eine Wandmalerei dann auch zustande gebracht. Ich habe für sie Ausstellungen organisiert in Berlin und in Leipzig damals bei Judy Lübcke, der inzwischen die Galerie Eigenart hier weiterführt. Und diese Ausstellungen haben dann auch andere Galerien aus dem Westen interessiert. Und das heißt, dieser Aufenthalt, der bei mir war, für viele Künstler dann auch das Sprungbrett in den Westen. Das heißt, in den 80er Jahren wurden die dann auch gezielt, dann suchte man ja nach der Kunst aus dem Osten und gerade nach so einer Avantgarde-Kunst, nach solchen Avantgarde-Leuten. Und die sind dann nach Köln gekommen, nach München gekommen, dann nach London gekommen und bis in die USA. Und haben bis heute sehr gute Kontakte mit dem Westen. Mein Beitrag hier also zu dieser Zeit war eben der, dass ich diese Dichter- und Malerszene vom Prenzlauer Berg auch vernetzt habe mit vielen Künstlern aus der damaligen Sowjetunion.
So ein kreativer Eigensinn gehört, glaube ich, dazu, um solche Reisen machen zu können. Und der unbedingte Wille, so was Eigenes selber machen zu wollen, kreieren zu wollen, selbstständig zu sein, selber zu denken, selber zu agieren, dafür auch die Verantwortung zu tragen und auch gern den Preis zu zahlen. Und das gern auch in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Das ist eigentlich das, was ich bis heute auch in meinen Arbeitsbereich so übernommen habe. Dann ein anderes Motto, so ungefähr, geht nicht, gibt's nicht. Wenn mir gesagt worden ist, das geht nicht und du darfst nicht und du sollst nicht, dann hat sich bei mir immer so ein Widerspruch gemeldet und habe gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Also ich habe immer versucht, hinter die Dinge zu schauen. Und das ist, glaube ich, heute auch noch so.
Nachdem die Wende kam, habe ich 3 Konferenzen in Georgien organisiert. Und 2 dieser Konferenzen waren gesamtkaukasische Konferenzen. Die ersten nach dem Zusammenbruch dieses Systems. Und das kaukasische Haus, mit dem ich zusammenarbeite, hatte schon Ende der 80er Jahre begriffen, dass bei einer Implosion dieses Systems, ne, sämtliche Beziehungen dieser vielen Völker untereinander gekappt sind. Die waren ja untereinander verbunden. Durch die Parteiarbeit, über die Politik, ne, über die Kultur, über den Sport, über alles, über die Wissenschaft. Die waren alle miteinander vernetzt. Alle studierten Symbilisien. Ne. Also es gab dort einen ganz tollen Austausch. Und mit einem Male war der unterbrochen. Mit einem Male war es so, dass dort neue Staaten entstanden waren im Südkaukasus und jeder musste versuchen, selber zu überleben, was gar nicht möglich war. Es brach einfach ein ganzes System zusammen. Und das war die beste Voraussetzung, um ethnische Konflikte, nationale Konflikte zu initiieren. Also vom Zentrum aus, von Russland aus, um die Völker gegeneinander aufzuhetzen, um immer weiter diesen Stiefel dort drin behalten zu können. Das ist so der große Hintergrund also für diese Konferenzen, die wir dort hatten. Und dort wurde ich das erste Mal, ich sage es ganz ehrlich, konfrontiert mit dem Schicksal der nordkaukasischen Völker, die ich zuvor gar nicht kannte in der DDR. Und mir fiel es wie Schuppen von den Augen. Ich begriff sofort, dass das Schicksal dieser nordkaukasischen oder überhaupt der kaukasischen Völker, dass man das nur vergleichen kann mit dem der nordamerikanischen Indianer. Also blutige Eroberung, Vertreibung, Überfremdung, Unterdrückung ihrer Kulturen. Und das ist der Hintergrund dann für meine Tschetschenienarbeit geworden.
Und persönlich ist es einfach, dass ich schon Grenzen, auch administrative Grenzen zu überwinden gelernt habe, auch hinterfrage. Ja, viele meiner Freunde sind, ich ja auch, selbstständig oder sind Unternehmer geworden oder Es hat ihn schon sehr geprägt, sich zu emanzipieren von dem, also damals in Anführungsstrichen, sozialistischen Berufsweg. So, das haben wir alles über Bord geworfen, dass das dann am Höhepunkt unserer Reisetätigkeit die Wende kam. Da waren wir sozusagen gewappnet, uns durchzuschlagen. Das war ganz gut.
Die Erlebnisse und Erfahrungen der Transit Next sind bis heute in den Köpfen der Reisenden präsent. Tagebücher, Berichte, Landkarten, Bilder, selbstgefertigte Dokumente aus den 70er und 80er Jahren überstanden die bewegte Zeit der Wende in Schubladen, Kartons und auf Dachböden. Und inzwischen gibt es einen Film, eine Ausstellung, zwei Bücher und einige Websites über das Phänomen des Reisens, unerkannt durch Freundesland. Unklar ist allerdings nach wie vor, wie groß die UDF-Bewegung tatsächlich war. Waren es einige hundert Reisende oder Tausende? Man weiß es nicht.
Dass die Wiederentdeckung der ostdeutschen Reisebewegung erst vor wenigen Jahren begonnen hat, ist kein Zufall. Bedenkt man, dass die meisten der reisenden Nonkonformisten zum Zeitpunkt der Wende Mitte bis Ende 20 waren, ist es naheliegend, dass bei vielen zunächst familiäre und berufliche Weichenstellungen sowie die Bewältigung des gesellschaftlichen Transformationsprozesses Priorität hatten, statt Geschichtsforschung in eigener Sache.
Inzwischen gibt es Anzeichen, dass sich nach der Selbstentdeckung der UDF-Reisenden als Bewegung auch die Wissenschaft für das Phänomen zu interessieren beginnt. Zu erforschen ist eine bemerkenswerte Facette der Alltags- und Mentalitätsgeschichte der DDR, über die immer noch viel zu wenig bekannt ist. Und es geht um das große Thema der Wechselbeziehung von Herrschaft und Gesellschaft unter den Bedingungen einer Parteidiktatur.
Erste Hinweise darauf, wie die DDR-Behörden die Transitniks eingeschätzt haben, lassen sich in Stasi-Akten lokalisieren. Demnach gab es wegen der Transitvergehen eine ganze Reihe von Treffen zwischen Mitarbeitern von DDR-Ministerien. Zeitweise nahmen auch Vertreter der UdSSR daran teil, denen die unkonventionell Reisenden schon deshalb ein Dorn im Auge waren, weil sie hinter die mühsam aufrechterhaltenen Potemkinschen Fassaden der sowjetischen Wirklichkeit blicken konnten. Und so zu Augenzeugen des zunehmenden Verfalls des Imperiums wurden. Interessant ist, dass die Dienste der DDR nach internen Diskussionen offensichtlich gar nicht daran interessiert waren, die illegalen Reisen zu unterbinden, weil sie sich über deren Ventilfunktion im Klaren waren. Kurz, man fürchtete innenpolitische Turbulenzen bei einem allzu rigiden Auftreten gegen die Transitniks und reagierte flexibel. Die Zurückhaltung fiel auch deshalb leicht, weil nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der Reisenden das Transitvisum nutzte, um auf verschlungenen Wegen in den Westen zu wechseln. Die allermeisten kehrten in ihre Heimatorte zurück und planten den nächsten Trip, unerkannt durch Freundesland.
Transitnik, unerkannt durch Freundesland. Illegale Reisen durch die Weiten der Sowjetunion. Ein Feature von Frank Möller. Es sprachen Volker Risch und Kerstin Fischer. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Redaktion und Regie Sabine Küchler. Deutschlandfunk 2011.